Sportsfreunde, in dieser Woche gibt es eine Folge mit einem Sportjournalisten, dem ich in besonderer Art und Weise neidisch bin, wie er seinen beruflichen Weg gegangen ist. Die Rede ist von Jonas Gerz, woher der natürlich nicht ganz ernst gemeinte Neid herkommt, welche ausbildnerischen Wege wir beide gemeinsam haben und welche Vorteile er durch seine beruflichen Anfänge in seiner heutigen Tätigkeit als Sportjournalist sieht, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Außerdem erzählt er eine besondere Anekdote zu seiner Studienzeit, die mit Hansi Flick und einem heutigen Arbeitskollegen von ihm zu tun hat. All das und noch viel mehr gibt es in der neuesten Folge Sportsfreunde. Viel Spaß beim Reinhören.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Jonas, vielen Dank, dass du hier dabei bist im Podcast Sportsfreunde. Freut mich sehr. Ja, du bist Sportjournalist, Sportmanagement-Student, arbeitest bei Sky, vor allem Fußball, habe ich gesehen. Warum ausgerechnet Fußball?
Gute Frage. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ja, Fußball, würde ich sagen, wie es bei den meisten vielleicht irgendwie auch so ist, von ganz klein auf mitbekommen. Bei mir so die ersten Erinnerungen, da war ich so 8, 9 Jahre alt. Da habe ich tatsächlich auf dem Gartenfest bei einem Freund, der Bayern-Fan ist, das war die Saison 2008, 2009, wo die Bayern tatsächlich nicht Deutscher Meister geworden sind, sondern der VfL Wolfsburg.
Ich erinnere mich schmerzhaft.
Genau, wo die Bayern am letzten Spieltag nicht Meister geworden sind. Keine Ahnung, hatte ich irgendwie so ein bisschen Mitgefühl mit den Bayern-Fans auch vor Ort und auch mit meinem besten Freund. Und dann ist man da irgendwie so ein bisschen, wollte mal wieder zugehören. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt findest du irgendwie diese Mannschaft cool. Also wie gesagt, irgendwie dieser Stempel Erfolgsfan, der passt zumindest bei mir jetzt nicht. Und dann hat sich sozusagen diese Fußballleidenschaft irgendwie immer weiter zugespitzt. Also ich würde sagen, ich bin irgendwie langfristig dann irgendwie fast zu so einem Fan-Fanatiker irgendwie geworden. Auch angefangen halt Fußballkarten zu sammeln, wo man dann, wie gesagt, alle Bundesligaspieler irgendwie beispielsweise kannte. Und das hat sich dann irgendwie so durch die gesamte Jugend irgendwie gezogen. Und dann so Richtung, wenn es so Richtung Abi ging und irgendwie, was willst du danach machen? Da war dann irgendwie immer so diese Frage, möchtest du irgendwas machen oder versuchst du vielleicht einen komplizierteren Weg zu gehen, der dich aber vielleicht langfristig, wenn es gut läuft, 100%ig erfüllt? Und so habe ich mich dann dazu entschieden, Sportjournalismus, Sportmarketing-Studium anzufangen in Hannover. Und das hat ja sehr gut funktioniert. Und dann fing es dann sozusagen an, die ersten Schritte im Sport zu machen. Ich habe dann ein Praktikum bei Stuttgarter Kickers gemacht. Damit hat es quasi angefangen. Genau, der erste Schritt war, wie gesagt, sozusagen lustigerweise auf Vereinsebene und nicht im Journalismus an sich, weil das kam so ein bisschen durch das Studium, dadurch, dass das so ein Doppelstudiengang ist mit Journalismus und Vermarktung, hat mir tatsächlich irgendwie im ersten Jahr die Vermarktung wie so ein bisschen mehr zugesagt und dann hatte ich den Tipp von einem Dozenten bekommen, du versuchst mal, wenn du noch nicht so große Vorerfahrung hast, irgendwie bei einem kleinen Verein und dann bin ich auf die Stuttgarter Kickers gestoßen und das waren so die ersten Schritte natürlich dann vor allen Dingen im Fußballbereich dann auch beruflich.
Darf ich raten? FHM Hannover?
Richtig, genau.
Unglaublich. Da habe ich nämlich auch 2016 mal angefangen.
Ach,
ja, tatsächlich. Ich habe 2014 bis 16 habe ich in der Schweiz in einer Fachhochschule, an der Fachhochschule Journalismus und Organisationskommunikation studiert. Bin dann rausgeflogen wegen der schönen Sprache Französisch am Ende des Tages. Ich liebe sie bis heute nicht. Das ist eine Hassliebe sozusagen. Und dann habe ich gedacht, was machen wir denn jetzt? Und dann bin ich, weil ich auch Familienverwandtschaft in Hannover habe, auf diese FHM gestoßen und habe da 2016 im Oktober 16 angefangen, habe mich aber gleichzeitig oder wenig später auch für eine Diplomausbildung in der Schweiz angemeldet. Da musste ich dann eine Aufnahmeprüfung machen, bin hin und her geflogen und die haben dann im Dezember gesagt, ja, du kannst kommen, kannst du machen ab März 17. Und so ist es dann gekommen, dass ich die Trimesterprüfung noch gemacht habe im Januar und dann das quasi pausiert habe und am Schluss gar nicht mehr weitergemacht habe. Und habe dann im Februar noch ein Praktikum bei der Bild gemacht in der Sportredaktion und habe dann im März das Studium in der Schweiz wieder angefangen. Aber Hannover FHM, schöne Erinnerung, schöne Erinnerung.
Definitiv, ja.
Bölz, war das der Herr Bölz, der das gesagt hat?
Der hat lustigerweise dann, als ich aus dem Praktikum, nach so einem halbjährigen Praktikum wieder rausgekommen bin, der hat mich dann dazu ermutigt, wieder mehr zu schreiben. Also sozusagen war erst so diese Schreibmotivation oder diese Schreibbegeisterung nicht von Anfang an bei mir gegeben, weil ich auch meine Stärken in dem Bereich noch irgendwo anders gesehen hatte. Genau, im Bereich Vermarktung, wie gesagt. Und dann hatten wir aber wieder ein Modul, wo es dann auch nochmal um journalistische Arbeiten so richtig ging. Und da meinte, ey, du kannst gute Texte schreiben, versuch dich mal irgendwie auch in der freien Mitarbeit vielleicht irgendwo zu bewerben, beispielsweise bei der Allgemeinen Zeitung in Hannover. Und dann hat man halt so ein bisschen geschaut, was ergibt sich. Und dann bin ich damals, das war so meine erste freie Mitarbeit, bin ich auf FCB Insight tatsächlich gestoßen. Hat für mich natürlich wie Arsch auf Eimer gepasst. Bayern-Fan, kennst dich natürlich gut aus und irgendwie vielleicht auch perfekt dann erstmal für die Themensuche, die ersten Schritte dazu gehen. Und so habe ich dann da angefangen, Artikel zu schreiben. Das hat mir, wie gesagt, auch Spaß gemacht und das war schon so ein bisschen dieses, vielleicht kennst du es auch, Learning by Doing einfach. Je öfter man es macht, kommt die Routine rein und du hast so auch deine ein, zwei Phrasen, die du immer mal verwenden kannst oder einwerfen kannst. Und das hat relativ viel Spaß gemacht, weil da die Seite, sag ich jetzt mal, schon gut lief, aber noch auch so ein bisschen bereit war für Innovationen, für neue Sachen. Dann hatte ich zum Beispiel auch eine Zeit lang tatsächlich mit einem Kollegen dort einen Podcast. Den haben wir Eigeninitiativ da eingeworfen. Da ging es dann vor allem darum, FCB Insight Matchday hieß der. Ja, die Spiele des FC Bayern nochmal sportlich zu beleuchten. Da hat man sich dann nach jedem Spiel hingesetzt und irgendwie 20, 25 Minuten über die Spiele gesprochen. Was ist einem taktisch aufgefallen? Welche Spieler sind abgefallen? Was sind möglicherweise Hürden und Herausforderungen in Zukunft, die sich der FC Bayern sportlich stellen muss? Und so hast du dann auch quasi, ja, muss man auch klar sagen, hat man sozusagen diese Fanbrille Stück für Stück wieder abgelegt, die man sich sozusagen jahrelang auftrainiert hat, wenn man es so sagen will. Und dann kam natürlich dieser journalistische Blick einfach darauf, so ein bisschen differenzierter, kritischer vor allen Dingen. Und man kennt, vielleicht kennst du es ja selber, dass man vor allen Dingen, dann beschrieben, was einem am Herzen liegt, das kritisiert man dann auch immer ganz gerne, weil man natürlich will, dass es gut wird. Und das waren so dann die ersten Schritte. Und ja, der Herr Bölz, um nur auf den Anfang zu kommen, der hat mich dann so gesagt dazu ermutigt, dann wieder zurück in Journalismus zu gehen, ja.
Ja, also unglaublich, wie viele Parallelen wir tatsächlich haben. Also ich bin auch seit, keine Ahnung, seit meinem sechsten, ich glaube, das erste Spiel, das ich live oder wirklich mitgekriegt habe vom FC Bayern, wo ich mich dann auch wirklich in den FC Bayern und vor allem einen Spieler so ein bisschen verguckt habe von seiner Mentalität her. Das war eine der schlimmsten Niederlagen des Vereins, der Vereinsgeschichte. Ich sag nur Sheringham und Solskjær. 1999 gegen United und dann 2 Jahre später gegen Valencia die Retourkutsche. Also das ist dazu angefangen und seitdem bin ich Bayern-Fan durch und durch hier. Also meine Kollegen, wenn die hier reinkommen in mein Zimmer, sagen sie, Alter, du hast so viele Bayern-Sachen, das ist unfassbar. Du bist so krank, ey, du bist so krank. Ich so, ja, das kann sein. Aber auf der anderen Seite habe ich mich auch durch das irgendwo durch für den Sportjournalismus als Weg entschieden. Und bin immer noch dran, den zu erreichen. Ja, habe viele Praktika gemacht, aber bin noch nicht da, wo ich sein will. Und ja, also der eine Spieler, der mich quasi so geprägt hat, das war bei mir Oliver Kahn. Also der hat einfach eine Mentalität ausgestrahlt. Also es gibt so zwei Zitate von ihm, die werden mir mein Leben lang in Erinnerung bleiben. Das ist einmal, das ganze Stadion wird gegen uns sein, bis auf die Bayern-Fans, wird ganz Deutschland gegen uns sein, etwas Schöneres gibt es nicht. Und das andere ist das typische weiter, immer weiter. Und das habe ich tatsächlich für mich auch so ein bisschen als Lebensmotto dann auch genommen. Und ja, also unglaublich viele Parallelen, was wir haben. Und deswegen sage ich, bin ich ein bisschen neidisch auf dich, weil ich das gesehen habe, FCB Insight, so, Alter, der lebt meinen Traum, was soll das denn? Meine Fresse, das will ich auch machen. Wie schwierig war es oder ist es denn, diese Brille abzuziehen, diese Vereinsbrille und dann wirklich auch objektiv und kritisch mit seinem Herzensverein umzugehen.
Gute Frage. Ich würde das so ein bisschen aus zwei Perspektiven vielleicht versuchen zu beleuchten. Also jetzt rein, als ich damals, wie gesagt, bei FCB Insight angefangen habe, muss man ganz klar sagen, war eine sehr, sehr turbulente Saison. Da angefangen von der Manuel Neuer Verletzung hin, dann nachher bis zur Nacht- und Nebel-Aktion, wo man Nagelsmann entlassen hat. Da hat es dann vor allen Dingen für mich dann so Ja, was soll ich sagen? Auch angefangen, da war ich, als Nagelsmann entlassen worden ist, war ich tatsächlich ziemlich fassungslos abends. Und dann bin ich damit irgendwie auch so ein bisschen dann auch ins Bett gegangen und am nächsten Morgen stand ich lustigerweise unter der Dusche und gesagt, irgendwie muss ich da auch mein Frust oder meine Meinung irgendwie nochmal zu kundtun. Und dann habe ich irgendwie ja ziemlich schnell halt einen Kommentar einfach dazu geschrieben, der zum Nachdenken, glaube ich, schon im Nachhinein angeregt hat, würde ich sagen, weil auch was ich damals lustigerweise so ein bisschen angerissen habe, war, dass natürlich die Führungsetage um Kahn und Salihamidzic natürlich dann Antworten liefern müssen, wenn es nicht gut läuft mit Tuchel. Und ich würde jetzt sagen, im Nachhinein muss man sagen, eine ziemliche, sehr, sehr glückliche Meisterschaft, die Tuchel zu verbuchen hatte. Und das war für mich dann auch der richtige Entschluss, dann auch zu sagen, die beiden müssen ihre Sachen packen und gehen. Also das hat man, wie gesagt, eigentlich so ein bisschen habe ich das vorausgesehen in meinem Kommentar, wo ich dann im Nachhinein sagen muss, ja, das ist ganz gut geworden. Und dann hat man natürlich, wie gesagt, das waren sehr turbulente Zeiten beim FC Bayern. Das hast du natürlich dann weiter kritisch beurteilt. Wer kommt, welche Personalien kommen, da kommt dann ein Christoph Freund, was hat der für Referenzen? Und das hat natürlich so ein bisschen zu weiter zu verfolgen. Dazu kommt natürlich dann auch noch, wie gesagt, diese, was ja heute auch gang und gäbe ist, der Transferjournalismus, wo man dann auch irgendwie auf jeden Fall ein Auge drauf hat. Ich jetzt auch schon bei Sky so ein bisschen. Und das ist auf jeden Fall dann irgendwie spannend, dass du vor allen Dingen, habe ich es jetzt auch so ein bisschen gemerkt, als ich habe zum Beispiel bei diesem bitteren Halbfinalausgang gegen Real Madrid, ja, habe ich parallel gearbeitet und mich hat es tatsächlich ziemlich, ziemlich kalt gelassen, weil ich halt irgendwie so diese objektive Brille irgendwie abgelegt hatte und irgendwie so auf meinen Job in dem Moment fokussiert war und versucht habe natürlich auch die Professionalität zu wahren, dass ich irgendwie, war die Schicht dann abends vorbei, sage ich jetzt mal so, und dann saß ich halt da, dachte mir so, ja, Bayern ist halt ausgeschieden und dann habe ich irgendwie so aufs Handy geschaut und irgendwie andere Reaktionen gelesen, die waren völlig am Boden. Wahrscheinlich so, was habt ihr denn? Also zurück so ein bisschen nach dem Motto, also das vielleicht so ein bisschen. Aber es ist natürlich auch, um das nochmal die zweite Sicht, die ich immer angesprochen hatte, ich habe, wie gesagt, auf Vereinsebene auch gearbeitet, da kenne ich so ein bisschen auch diese Sicht. Da muss ich ganz klar sagen, da fällt es einem nicht unbedingt leicht, diese Brille abzulegen. Tendenziell würde ich eher sagen, du wirst Fan langfristig von diesem Verein, wo du arbeitest, wenn du ja, über eine gewisse Zeit irgendwie da alles reinsteckst und dann irgendwie auf die Spieltage hinarbeitest, wenn dann vor allen Dingen, ja, natürlich sportlicher Erfolg da ist, das macht natürlich immer Spaß, aber natürlich auch schlimme Momente im negativen Sinne, das schweißt zusammen und dann, ja, musst du sagen, kennst du die Spieler abseits des Platzes, weißt du zu sagen, wie der ganze Verein tickt und da muss ich sagen, wenn man auf Vereinsebene arbeitet, dann fällt sozusagen diese professionellen Blick fällt dann ein bisschen schwerer, muss ich schon sagen.
Aber ist ja auch irgendwo fast schon ideal, wenn du beide Seiten hast. Also du hast die Vereinsmanagement-Ebene Sicht oder die Erlebnisse und du hast die journalistische, die komplett andere Seite. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du dann dadurch wie beide Seiten super auch nachvollziehen kannst, beziehungsweise wenn du in einem Gespräch mit einem, sag ich mal, Vereinsverantwortlichen bist für Sky oder was auch immer, dann kannst du dich auch viel mehr in die Rolle oder in die Situation des Gegenüber einleben, beziehungsweise hineindenken, empathisch. Ist das so? Ist das ein Vorteil?
Würde ich schon sagen, also ich muss auch sagen, vor allen Dingen habe ich damals auch im Vermarktungs- und Sponsoring-Bereich auch mitgearbeitet, aber vor allen Dingen durch die Qualifikation, die ich mitgebracht habe, durch den Journalismus, war ich gleich auch sozusagen, weil man natürlich so ein kleiner Verein ist, es sind irgendwie, bei den Stuttgarter Kickers arbeiten 5 bis 6 Festangestellte auf der Geschäftsstelle, natürlich gibt es dann noch Jugendbereich und so weiter und so fort, wo dann auch noch Leute sitzen, aber natürlich war es dann immer, eine helfende Hand ist immer gut, vor allen Dingen in den Bereichen, das würde ich auch deswegen auch jedem empfehlen, der Schritte im Vereinswesen gehen möchte, fangt bei kleinen Vereinen an, fangt vor allen Dingen vielleicht auch bei Vereinen idealerweise an, die vielleicht auch noch Profistrukturen haben, wie zum Beispiel Stuttgarter Kickers. Ich bin da hingekommen, da haben die Oberliga Baden-Württemberg gespielt, also 5. Liga, aber natürlich hast du schon gemerkt, dass dieser Verein vor 5, 6, 7 Jahren 2., 3. Liga irgendwie gespielt hatte, ne? Und das ist natürlich dann schon cool, wenn du noch so ein bisschen diese Aufmerksamkeit auf jeden Fall hast, aber gleichzeitig in alle Bereiche irgendwie reinschauen kannst. Und da muss ich dann schon sagen, habe ich natürlich auch durch die Kommunikationsebene, auf der man dann nach außen kommuniziert, Partnervorstellungen und so weiter und so fort, natürlich dann auch den Blickwinkel mitbekommen, wie wird intern in der Kommunikation beispielsweise bei Vereinen gearbeitet. Aber natürlich ist es dann auch irgendwie, ja, witzig, die andere Seite dahingehend halt zu kennen, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Transfergerüchte oder Sportdirektor geht, wer wird der neue Sportdirektor und die Medien und die Öffentlichkeit dann irgendwie drüber diskutieren, wir können es werden und intern hast du schon eine Ahnung, sage ich jetzt mal so auszudrücken. Und das ist natürlich dann schon irgendwie spannend und auf jeden Fall hat mich diese Sicht dann schon sehr, sehr bereichert, muss ich schon sagen, ja.
Ja. Wie bist du dann zu Sky gekommen am Ende?
Ich habe die, also ich muss dazu sagen, mein Praktikum bei den Stuttgarter Kickers, das ging 6 Monate und mir hat es sehr, sehr gut gefallen und ich wollte damals, habe ich dann noch nichts bei FCB Insight gearbeitet, wollte ich unbedingt diesen Fuß in der Tür behalten, wie man so schön sagt, ne? Wenn man einmal irgendwie drin ist, dann möchtest du auch drin bleiben, Kontakte pflegen und wie wichtig es natürlich auch im Sport dann halt auch ist. Und das habe ich dann noch sehr, sehr lange weitergemacht, tatsächlich dann noch, glaube ich, 1,5 Jahre im Ehrenamt und dann parallel dann halt bei FCB Insight sozusagen dann angefangen. Also sozusagen auf 3 Hochzeiten getanzt mit Studium, mit FCB Insight und dann halt noch mit den Stuttgarter Kickers auf Vereinsebene, also alles abgedeckt, also Journalismus, Marketing und dann halt wie ist das Studium. Aber ich habe mir dann halt gedacht, irgendwie so ein neuer Anstrich, wenn das Studium zu Ende ist, wäre irgendwie ganz, ganz cool. Und ich habe dann immer schon so überlegt, was willst du machen? Und ich wollte neben dem Journalismus mich noch ein bisschen breiter aufstellen. Deswegen habe ich mich jetzt auch noch zu dem Sport Business Management Studium dazu noch entschieden, das zu machen, noch so ein bisschen diese Vermarktungsebene auch beizubehalten, da noch mehr zu lernen und auch dann gegebenenfalls irgendwann auch mal aus dem Journalismus rauszugehen, wenn man sagt, ich möchte noch mal was anderes machen. Und dann war es halt irgendwie so, das Studium hat ein bisschen verzögert gestartet. Eigentlich wollte ich so einen nahtlosen Übergang hinlegen. Dann kam es aber leider nicht zustande aus unterschiedlichen Gründen. Und dann hatte ich auch so ein halbes Jahr Zeit. Und dann habe ich irgendwie mich beworben bei unterschiedlichsten Arbeitgebern und darunter halt auch bei Sky. Und dann hatte ich da relativ Glück, weil dann hieß es, irgendwie habe ich ein Feedback bekommen. Und hieß es, wir haben da und da an der Abteilung, wo du dich gerade beworben hast, keinen Platz mehr, aber wir würden dich doch gerne mal kennenlernen für die und die Abteilung. Und dann war das eigentlich relativ zügig. Es ging um ein 3-monatiges Praktikum, war für mich ideal, um die Zeit mal zu überbrücken bis zum Studium. Und gleichzeitig aber auch natürlich nochmal eine professionelle oder halt in eine richtige Redaktion, etablierte Redaktion reinzuschauen. Bei FCB Insight arbeitet auch schon professionell, aber natürlich alle aus dem Homeoffice meistens. Und es gibt keine richtige Redaktion bisher. Zumindest ist das mein Kenntnisstand. Und dann aber mal in eine richtige Redaktion reinzukommen und dann richtig redaktionell auch mal zu arbeiten, das wollte ich dann unbedingt auch nochmal kennenlernen. Und da bin ich dann für ein 3-monatiges Praktikum in den Live-Sport tatsächlich erstmal reingerutscht. Das heißt, kannst du dir so vorstellen, die Bundesliga-Samstage, die bei Sky laufen, dass du dann da vor allen Dingen in dem Live-TV halt mitarbeitest, dass du im Studio sozusagen den Moderatoren, Experten dann mit Informationen, unter anderem mit Live-Informationen während der Live-Sendung halt versorgst und unter der Woche dann vor allen Dingen auch kleine Videobeiträge und so weiter und so fort bastelst, um halt sozusagen die Sendung auch zu veranschaulichen und auch zu füllen. Und dann war die Zeit vorbei und dann hatte sich tatsächlich relativ zügig diese Tür irgendwie aufgetan. Hey, wir hätten da auch die und die Möglichkeit in der Redaktion, also ich habe dann die Abteilung vom Live-Sport in die Fußballredaktion oder in die Sportredaktion gewechselt und dann habe ich gesagt, ja, super Tätigkeit eigentlich parallel zu einem Studium und dann habe ich mich dazu dann halt entschieden, diesen Schritt zu machen, bin dann auch nach München gezogen und bin jetzt absolut happy, das ist jetzt aktuell seit April diesen Jahres jetzt so und ich würde sagen, habe mich gut eingefunden mit Studium und mit dem Job jetzt bei Sky und das funktioniert alles super.
Das Studium ist immer noch in Hannover oder ist das in München oder?
Das ist ein Fernstudiengang tatsächlich. Also alles online und dahingehend standortunabhängig und auch alles relativ flexibel gehalten. Man kann sich die Klausuren so legen, wie man möchte oder halt aber auch die Vorlesung angucken, wann man möchte. Kann man jetzt Vor- oder Nachteil sehen, was so die Eigenmotivation angeht. Aber grundsätzlich habe ich bisher ja positive Erfahrungen damit einfach gemacht und deswegen passt das eigentlich soweit erstmal.
Und das Studio ist ja in Ismaing, ist das?
Unterföhring.
Stimmt. Ismaing war ProSieben, sorry. Unterföhring, genau, stimmt. Du bist dann von Hannover nach Unterföhring gezogen.
Genau, also nach München sozusagen. Mhm. Unterföhring ist ja der benachbarte Ort oder Kleinstadt, wie man es auch sehen will. Und genau, da fahre ich dann 2-mal die Woche, bin ich dann aktuell im Einsatz. Und das passt schon ganz gut und macht auch Spaß. Also genau, alles die richtige Entscheidung bisher gewesen, kann ich nicht bereuen.
Ja, das freut mich. Klingt auch sehr, sehr gut. Klingt auch sehr durchdacht, das Ganze. Für das, dass du, wie gesagt, dass das eigentlich das alles gestartet hatte mit Mitleid für die Bayern-Fans in einer schwierigen Situation. Obwohl man sagen muss, sie haben es damals verdient. Ich meine, wenn du dich erinnerst, Die haben von dem Meister Wolfsburg eine 5-1-Klatsche gekriegt. Eine der schlimmsten Gegentore, die man überhaupt als Rekordmeister kriegen kann. Mit Hacke, Spitz 1-2-3, Dzeko, Grafitsch. Also die sind aber vorgeführt worden von ihrem ehemaligen Trainer Magath. Ich glaube, der zehrt heute noch davon.
Gut möglich, ja. Muss man immer fragen. Ja,
wer weiß. Mal gucken, vielleicht kriege ich die ja in diesem Podcast. Dann frage ich immer hundertprozentig. Ja, und was hast du jetzt, was hast du noch für berufliche Ziele? Wo soll es hingehen? Hast du irgendeinen Arbeitgeber, den du sagst, hey, da will ich unbedingt hin, oder bist du da schon bei Sky? Du hast jetzt geschrieben, hast du gesagt, du hast in der Video hast du gedreht, du hast Kameraerfahrung, du hast Podcast-Erfahrung, also schon ein breites Ding. Was gefällt dir am meisten? Wo bist du am Schluss hin? Weißt du das schon?
So richtig wissen tue ich es nicht. Ich bin froh, da jetzt aktuell mir mehrere Türen einfach aufzuhalten, beziehungsweise auch halt mit dem Studium irgendwann mal zu sagen, ich gehe mal vielleicht auf die andere Seite nochmal Richtung Verein, aber natürlich kannst du damit auch zu großen Unternehmen gehen, die halt wie gesagt im Sportmarketing aktiv sind. Es hat alles sein Charme, so würde ich es beschreiben. Also wo ich gemerkt habe, vielleicht muss ich mich da noch ein bisschen rantasten, ist kommentieren. Da habe ich auch bei dir die Folge über Marcel Reif, wie gesagt, gehört. Ja, was er da erzählt, ist schon spannend, und auch was er halt sagt, dass es sehr herausfordernd sein kann, wenn man so kleine Partien wie beispielsweise Darmstadt gegen Hoffenheim oder sowas kommentiert. Da muss ich halt schon sagen, da hat er absolut recht. Ich durfte einmal während meines Praktikums so einen Probekommentar tatsächlich machen. Und das war, muss ich sagen, auch sehr, sehr spontan. Das habe ich auch gleich einen Tag erst noch erfahren. Da habe ich dann das Zweitligaspitzenspiel Pauli gegen Kiel kommentiert. Also auf dem Blatt Papier schon ein Leckerbissen. Also natürlich wurde es erstmal nur intern sozusagen aufgenommen, damit man sein Feedback dafür halt auch bekommt. Aber natürlich musst du dich dann erstmal darauf vorbereiten. Du kennst nicht jeden Spieler, das muss man ganz klar sagen. Natürlich hast du dann so ein bisschen deine Vorbereitungsmappen, die du dann auch zur Vorbereitung nutzen kannst, kann dir Zettel schreiben, aber halt auch während des Spiels so eine gewisse Geschichte zu erzählen oder dann halt irgendwie ja in jeder Situation jeden Spieler zu erkennen. Wie gesagt, wenn ich jetzt auch Dortmund gegen Bayern kommentieren würde, dann hätte es eine ganz andere Qualität und bräuchte ich vielleicht auch keine große Vorbereitung. Aber wie gesagt, bei solchen Themen muss ich sagen, habe ich auf jeden Fall noch Luft nach oben. Deswegen wüsste ich jetzt aktuell nicht, ob ich da meine Stärken sehe. Aber schreiben, wie gesagt, macht mir nach wie vor Spaß. Aber gleichzeitig natürlich auch, ist natürlich schon ein Ziel, vielleicht auch in dem Bereich dann so richtig Reporter auch zu werden, irgendwo vor Ort. Da gibt's ja einige, wo man aufschauen kann in dem Bereich. Das finde ich dann halt schon irgendwie spannend. Das Gleiche aber natürlich auch, Fernsehen und so weiter und so fort. Da kann man natürlich auch, gibt's auch spannende Themenfelder, wo man rein will. Wie gesagt, ich habe mich da noch nicht festgelegt. Ich bin jetzt aktuell sehr, sehr happy, dann noch weitere Erfahrungen in der Redaktion an sich zu sammeln, schriftlich, aber auch gleichzeitig ist es natürlich irgendwie auch cool, dann mit Größen zusammenzuarbeiten, die man ja die letzten Jahre nur selber aus dem Fernsehen kannte. Das ist natürlich ein netter Nebeneffekt, aber das, was soll ich sagen, das bildet auch, beziehungsweise das lässt einen selber auch so ein bisschen reifen in dem Bereich, und das macht schon Spaß. Aber wie gesagt, wie es genau ausschaut, ich glaube, das kann man ganz gut, wie gesagt, mit meinem Studium beschreiben. Ich weiß es noch nicht. Also ich halte mir alle Türen offen.
Na, du hast ja auch noch ein bisschen Zeit, das alles anzugucken. Und würdest du denn, hat dir das Kommentieren denn grundsätzlich gefallen? Würdest dir das, wenn jetzt einer kommen würde und sagt, pass auf, hier, du hast jetzt Chance, wir geben dir, ich sage jetzt irgendwas Utopisches, 3 Monate, wir geben dir 3 Spieler, 1 Spiel pro Monat und dann hau rein. Würde das reizen?
Das definitiv. Ich muss auch schon sagen, es hat auch schon Spaß gemacht. Aber ich muss sagen, nach diesen 90 Minuten war ich auch so platt. Also es war wirklich, also wirklich beeindruckend, was da für eine Leistung hintersteht hinter den Kommentatoren. Also wie gesagt, da selber mal diese Perspektive einfach mal einzunehmen und mal zu wissen, was leisten die da überhaupt, und dass man Sachen natürlich in Blitzsekunden teilweise bewerten muss, strittige Szenen und teilweise natürlich dann auch irgendwie in unübersichtlichen Situationen, dann wenn Tore beispielsweise fallen, den Durchblick zu bewahren. Hut ab, muss ich schon sagen. Und wie gesagt, da hätte ich noch Luft nach oben, aber wie gesagt, Spaß hat es auf jeden Fall gemacht, aber ist es noch nicht TV-reif, so würde ich es beschreiben.
Hast du denn beruflich ein Vorbild? Jemanden, dem du sagst, der arbeitet, der kommentiert, der macht seinen Job zu genial, oder so auf eine spezielle Weise, den nehme ich mir oder den habe ich jetzt als Vorbild, weil aus den und den Gründen?
So ein richtiges Vorbild habe ich jetzt nicht festgelegt. Es gibt natürlich Leute aus unterschiedlichen Bereichen, wo man sagt, ja, die machen das sehr gut, den höre ich auch gerne zu, den sehe ich auch gerne zu. Fällt mir jetzt beispielsweise ein, Sky-Moderator Michael Leopold, der es schon seit Beginn sozusagen der Sky-Konferenz macht und es immer noch mit so einer gewissen Souveränität und absoluter Leichtigkeit macht, wo ich selber, wie gesagt, das große Glück hatte, mal mit ihm für 3 Monate zusammenzuarbeiten und selber mal zu erfahren, ja, wie sieht das aus, wie sieht die Vorbereitung aus, aber mit welcher Leichtigkeit dann er auch Situationen handhabt, das muss ich dann schon sagen, das ist schon, ja, habe ich schon irgendwie gemerkt, so ein ganz anderes Sprachniveau, so würde ich es halt beschreiben. Und das hat mich schon sehr imponiert. Also da imponieren mich sehr, sehr einfach tatsächlich Leute, die einfach sehr, sehr gut sprechen können. Wie gesagt, auch so Marcel Reif hat es ja auch gesagt, man muss schon an der Sprache arbeiten. Da gibt es ein, zwei Leute, die es richtig gut können. Aber natürlich auch im Reporterbereich gibt's halt mehrere Leute, wo ich sage, die machen halt einen guten Job. Ich denke auch, dass Florian Plettenberg sich zum Beispiel auch über einen sehr, sehr ja, starken Aufstieg, sage ich jetzt mal, hingelegt hat und auch sehr, sehr viel, glaube ich, auch dafür getan hat in dem Bereich dann. Also ich weiß lustigerweise eine kleine Anekdote, es war 2021 zu Corona-Zeiten im März, da hatten wir Online-Vorlesungen und dann hatte tatsächlich, da war damals auch bei Sport 1, hatten wir ihn damals tatsächlich als Gastredner bei uns. Und dann hat er so ein bisschen was erzählt und ich kannte ihn halt schon vorher so ein bisschen, habe ich ihn schon damals ein bisschen verfolgt und dann, keine Ahnung, kam danach so eine kleine Fragerunde auf und dann war gerade diese Zeit, wird Hansi Flick Bundestrainer, ja, nein, und ich als Bayern-Fan habe damals so gesagt, ja, nee, ich würde schon hoffen, dass er bei Bayern bleibt und so weiter und so fort. Dann habe ich ihn darauf mal gefragt, wie es lustigerweise auch schon, er so, ja, ich glaube schon, dass er Nationaltrainer wird und ich konnte es eigentlich nicht fassen und habe dann nicht mit ihm diskutiert, so würde ich nicht sagen, aber damals war es halt noch so ein bisschen blauäugig und jetzt hat er natürlich auch seinen Weg gemacht. Ne? Jetzt ist er zu Sky auch gewechselt und hat er absolut auch, ich würde schon sagen, den Transferjournalismus im deutschsprachigen Bereich auf jeden Fall auch bereichert und auch teilweise revolutioniert. Und du siehst ja jetzt auch quasi die Zahlen teilweise bei Transfer Update, die Show, wie da die Sachen zum Beispiel auf YouTube geklickt werden. Das sind schon irgendwie Sachen, wo ich auch sage, dem Bereich. Da gibt es ja mehrere, die dahinter stecken, die haben das schon richtig gut angemacht.
Also ich gehöre auch zu den treuen Hörern, muss ich sagen. Ich gehöre es über einen Podcast, weil ich das einfach noch zeitunabhängiger und schneller dann machen kann als über YouTube für mich jetzt. Aber ich glaube, ich habe die letzten 2 Jahre keine oder kaum eine Transfer-Update-Folge verpasst. Wenn, habe ich sie nachgehört, weil das einfach erstens für mich mega interessant ist, zweitens gehört für mich so ein bisschen dazu, wenn man sich für so einen Bereich interessiert, dass man sich updatet und dabei bleibt. Und drittens finde ich es auch mega cool, wie das gemacht wird, auch gerade mit, weil wegen Plettenberg. Also er macht das wirklich richtig, richtig hammermäßig, ja. Wenn wir zum Fußball ein bisschen kommen, was hältst du zum Beispiel vom VAR? Du als Betrachter von außen, der das ja in erster Linie nur Anführungszeichen bewerten muss und nicht in der Situation irgendwie betroffen ist davon.
Oh, du machst das echt ein großes Thema auf. ich muss sagen, ich bin da auch zwiegespalten. Es gibt solche und solche Spiele, wo ich sage, da bringt der absolut Fairness rein. Also ich finde zum Beispiel, dass wir da jetzt eine halbautomatische Abseitserkennung beispielsweise haben, welche auch durch den Video Assistant Referee da auf jeden Fall auch eingebracht worden ist, ist ja natürlich, wenn es sich teilweise gefühlt um Zentimeter oder Millimeter handelt, es ist ja faktisch Abseits, da hilft es dann schon, den Sport fairer zu machen. Aber so diese elendig langen Videositzungen, sage ich jetzt mal so, bei ganz kryptischen Handspielen würde ich es jetzt beschreiben, wo man irgendwie in jeder Situation es so oder so auslegen kann und irgendwie der kleinste Kontakt dann irgendwie dann doch zum Foul auch teilweise führt. Ich finde, das war früher ja nicht so und das nimmt natürlich die Emotionen so ein bisschen natürlich, ne? Also, dass man halt nicht irgendwie, wenn man selber schon so aus dem Augenwinkel sieht, okay, das war vielleicht auf der und der Situation vielleicht ein bisschen knapp, es ist Abseits, ja, nein und so weiter und so fort, kannst du dich manchmal nicht so ganz entfesselt freuen. Gefühlt kann man sich nur noch irgendwie entfesselt freuen, wenn es irgendwie ein Weitschuss aus 30 Metern ist, da sagst du, da wird wahrscheinlich alles durchgegangen sein, aber sonst wird ja irgendwie alles mittlerweile gecheckt. Deswegen finde ich schwierig. Aber wie gesagt, ich finde schon unterm Strich macht den Sport fairer. Ich finde, man sollte bei so klaren Fehlentscheidungen müsste man vielleicht nochmal das System so ein bisschen überdenken. Ich habe letztens mal von diesem Vorschlag irgendwie gehört, dass jedes Team vielleicht irgendwie pro Halbzeit irgendwie eine Challenge irgendwie haben kann, so ein bisschen, dass man immer dann sagen kann, hier liegt eine Fehlentscheidung vor, bitte das checken, aber dass halt, wie gesagt, so natürlich normale Situationen laufen gelassen werden. Also dass man natürlich als Team, wo man sich offensichtlich jetzt im Nachteil sieht, dass man dann reklamieren kann und wenn man dann recht bekommt, dass man vielleicht auch sagen kann, die kriegen auch eine zweite Challenge dazu, sozusagen einen zweiten Joker zu ziehen. Aber das ist dann einfach so auch die, ja, was soll ich sagen, die Unterbrechung so ein bisschen minimiert. So das denke ich, wäre auf jeden Fall für den Sport Fußball sehr, sehr gut, für die Emotionen in den Stadien auch richtig wichtig. Und ja, aber vielleicht, wie stehst du denn dazu? Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
Oh, das ist so spannend, dass ich das mal so gefragt kriege. Also ich sehe es ähnlich wie du. Also ich habe jetzt auch gerade einwerfen. Also deine Idee ist jetzt, oder das, was du jetzt gerade gesagt hast, so angehängt oder angelehnt an den Flaggen-Flags im American Football, die man ja quasi schmeißen kann und sagen kann, das auch mal angucken. Ich sehe es ähnlich wie du. Also einerseits macht es den Sport an sich fairer am Ende des Tages, vor allem in den Abseitsregeln. Ich glaube, die Abseitsregeln, die Abseitsfälle, die sind damit ähnlich, die Diskussionen darüber sind ähnlich vorbei wie jetzt mit dem Chip im Ball, ob der Ball jetzt hinter der Linie ist oder nicht. Also es wird kein Wembley-Tor mehr geben wie 1966, glaube ich, zukünftig. Auf der anderen Seite ist es halt wirklich auch so, dass du, das hast du ja auch Zuschauer, ob vom Fernseher oder im Stadion auch, wie du jetzt auch gesagt hast, es fällt ein Tor und das Erste, was du heute denkst, ist so, warte mal, jubel mal nicht, weil vielleicht ist noch VAR und der guckt sich das an und dann dauert das im schlimmsten Fall 3 Minuten, guckt er sich das an. Man, natürlich muss er sich das angucken und genau angucken. Auf der anderen Seite, ja, gab es ja auch schon Fälle, wo man sagen kann, hat der VAR so ein bisschen den Schiedsrichter überzeugt, obwohl es ja eigentlich per Definition heißt, der Schiedsrichter bleibt der Boss auf dem Platz und entscheidet am Schluss, ob ja oder nein oder über die Entscheidung. Also es ist so ein bisschen zwiespältig. Es hat in gewissen Bereichen eine Fairness gebracht, aber es nimmt eben auch sehr viel von der puren Genuss dieses menschlichen Fußballs. Hey, wenn es das Ding drin ist, ist es drin. Und wenn jetzt da ich meine, eben dadurch hast du ja auch die kleinste Zehenspitze kann jetzt Abseits sein oder auch nur ein Fingerspitze oder wie auch immer. Und das ist natürlich dann schon für den reinen Genuss ist das tödlich, tödlich. Und ich glaube, das ist dann auch ein Thema, wie weit will man den Sport vertechnischen? Also zu viel Technik reinbringen und dieses Zufall, dieses Menschliche, was halt auch dazu gehört, wie abschaffen, mehr und mehr. Und das ist dann irgendwo, muss man Grenzen finden, weil sonst ist es dann, kannst du auch gleich Roboter spielen lassen. Da musst du auch keinen Mensch mehr spielen lassen.
Also ich glaube auch, was du meintest, ich glaube, wir haben uns ja alle in die Einfachheit auch des Sports verliebt, muss man klar sagen. Also man hat es von klein auf mit irgendwie 5, 6 Jahren schon verstanden, wie es ungefähr funktioniert. Und ja, erklär das heute mal wie einem Sechsjährigen, dass dann da wieder auf Video geschaut wird und dass es das und den Perspektive nicht funktioniert. Und aus der Perspektive ist es ein Foul, aus der Perspektive spielt er einen Ball. Also es macht es ja, wie gesagt, alles auch so ziemlich kompliziert und nimmt ja auch, glaube ich, schon so ein bisschen die Reihe Nettospielzeit raus in den Spielfluss. Deswegen, also ja, wird spannend auf jeden Fall die Zukunft. Da wird, denke ich, jetzt auch in dieser Saison, gab es ja jetzt auch schon am ersten Spieltag, den wir jetzt gerade hinter uns haben, auf jeden Fall weitere Diskussionen und mal gucken, wie weit uns das noch begleiten wird.
Ja, und ich meine, gerade wenn du sagst, die Nachspielzeit, die sind jetzt, meine, die haben irgendwann in England, der Premier League, noch, glaube ich, sogar vor dem VAR damit angefangen, das noch länger zu machen und jede Nicklichkeit und jedes Foul und was auch im Jubeln nachspielen zu lassen. Am Schluss hast du 5, 6, 7 Minuten Nachspielzeit gehabt. Am Anfang hast du gedacht, oh mein Gott, spinnen die eigentlich? Die spinnen die Briten, wie man aus Asterix kennt. Und jetzt ist es normal und dann hast du halt auch. So wie jetzt, wie du gerade gesagt hast, du hast am ersten Spieltag in der 11. Minute Nachspielzeit noch ein Tor, das entscheidend ist, wie bei Leverkusen, Gladbach am ersten Spieltag, also oder dazugehört. Ja, das muss man sich, glaube ich, dran gewöhnen. dass das halt noch länger dauert und so. Das gehört jetzt, glaube ich, einfach dazu. Aber mal sehen, wie es weitergeht. Hoffen wir mal, dass es nicht noch technischer wird. Ich meine, das Gegenteil von kein VAR, wie das dann ist, hat man ja in der ersten Pokalrunde jetzt wieder gesehen in Deutschland. DFB-Pokal, da gibt es kein VAR. Und dann ist es halt wieder wie früher. Ne? Dann ist es
das stimmt, ja, ja. Aber teilweise wird es auch ganz befreiend, weil man dann halt einen Torschrei ansetzen kann, wenn der bei dem Tor ist und keiner jetzt draußen die Fahne hebt oder irgendwas.
Genau, genau. Plötzlich, oh, VAR, warte mal, gucken noch drauf. Ja. Dieses Fußballgame, ist dir das in die Wiege gelegt worden oder ist deine Familie fußballverrückt? Und vor allem, wie kann es sein, dass du in Hannover aufwächst und Bayern-Fan wirst? Also die gleiche Frage habe ich auch mein Leben lang gekriegt. Deswegen schön, dass ich sie jetzt mal zurückstellen kann. Und hast du ein bisschen Sympathie? Ja. Hast du ein bisschen Sympathie auch für 96? Und jetzt sag nicht für den Nachbar im Osten, weil sonst kriegst du Ärger in Hannover.
Nee, das stimmt. Also da kann ich schon mal alle beruhigen. Das ist nicht der Fall. Ja, gute Frage. Also man schaut natürlich so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Also mein Vater ist ein großer HSV-Fan, weil meine Familie ursprünglich auch aus Hamburg kommt. Und da schon über Generationen weg. Mein Opa ist auch HSV-Fan und verfolgt auch noch im hohen Alter die Spiele. Dahingehend muss ich dann sagen, schlägt mein Herz eher für den großen HSV als für den kleinen. Also natürlich Sympathiepunkte sind da, aber ich gucke mir dann lieber mal ein Spiel vom Hamburger SV an als von Hannover 96. Also dahingehend sind auf jeden Fall Sympathiepunkte auch im Norden noch geblieben. Und wie gesagt, irgendwie natürlich war, würde ich auch sagen, so in der Zeit, wo es mich da so ein bisschen gepackt hat, war Hannover irgendwie dann doch irgendwie nicht so auf meiner Landkarte, als ich noch so klein war, sondern dann halt, wie gesagt, dieses einprägsame Erlebnis auf dieser Gartenparty, wo dann der FC Bayern nicht deutscher Meister geworden ist am letzten Spieltag, sondern der VfL Wolfsburg. Vielleicht wäre ich auch Wolfsburg-Fan geworden, man weiß es nicht. Aber ja, wenn vielleicht auch Hannover 96 irgendwie der Situation von Bayern München gewesen wäre oder ein anderer Verein, dann hätte es mich vielleicht dahin gezogen. Also deswegen, ich kann es gar nicht so richtig beziffern, aber damals war es der FC Bayern und war ich jetzt auch, wenn ich jetzt rückblickend drauf gucke, war es, ist ja auch nicht eine allzu schlechte Entscheidung.
Stimmt, definitiv. Auch außer, dass du dich wahrscheinlich so wie alle Bayern-Fans dein Leben lang mit dem Vorwurf konfrontiert siehst, Erfolgsfan. Aber
damit muss man sich abfinden. Aber wie gesagt, jetzt durch die Objektivität, die man reinkriegt, ist es einem eigentlich noch mehr egal. Also das muss ich schon sagen, weil wie gesagt, mittlerweile sage ich selber nicht mehr, dass ich irgendwie so glühend jedes Spiel verfolge, sondern es halt anschaue und natürlich dann meine Präferenzen habe und natürlich bei dem Verein immer noch mal mehr hingucke als wie bei anderen Vereinen. Aber im Endeffekt ist es jetzt, ja, muss man auch, finde ich, aus, um einfach auch die Qualität im Journalismus zu wahren, sollte man da auch dann gewisse Objektivität reinbringen.
Ja, sehe ich auch so. Klar, das ist gerade im Sport, nicht nur im Fußball, allgemein im Sport ist das natürlich schwierig, weil du fast nirgends so nah an dem Geschehen dran bist oder dran sein musst als Journalist wie im Sport und dass dann da möglicherweise irgendwelche zu nahe Kontakte da sind, wo dann irgendwelche Präferenzen sein könnten, wo man sagen könnte, ja, der ist jetzt parteiisch oder so, wie auch immer. Das ist von außen gesehen verständlich, aber gerade das ist, glaube ich, die Kunst im Sportjournalismus, um diese Distanz auch dann wirklich zu wahren. Hast du einen Lieblingsspieler deines Vereins? Unseres Vereins, sage ich jetzt mal.
kannst du gerne so sagen. ja, früher auf jeden Fall, wie gesagt, als ich dann so richtiger Fanatiker quasi war, da war es einfach, da hat es mich einfach imponiert, wie sozusagen ein Robben vom Boomern zum Mr. Wembley geworden ist. Und natürlich auch, finde ich, hat er dieses Mia Samir gehen, auch natürlich vielleicht Oliver Kahn, würde ich in die gleiche Schiene halt natürlich packen, ja, so transportiert und den Verein über Jahre nach außen präsentiert, dass man einfach dann, ja, ich großer Fan von diesem Spieler einfach geworden bin und auch dann, ja, auch immer groß noch, ja, sehr, sehr traurig war, als er aufgehört hat, das muss man schon sagen, aber es war einfach für mich so der Spieler, der irgendwie am am einprägsamsten irgendwie war. Und jetzt auch nochmal, da kam ja, ich glaube, dann war das vor einem halben, dreiviertel Jahr, kam ja dann nochmal diese 10 Jahre Wembley-Doku raus. Und dann war ja nochmal so diese ganze Aufarbeitung über 2008, 2009 und so weiter und so fort. Genau die Zeit, wo ich halt angefangen habe, das dann intensiver zu verfolgen und im Nachhinein auch nochmal zu sehen, wie gut er einfach auch war, trotz seiner vielen Verletzungen. Das hat mich schon imponiert und deswegen bisher muss ich sagen, natürlich Thomas Müller ist auch immer ein sympathischer Kerl und natürlich auch vor allen Dingen für den Sportjournalismus oder für den Journalismus allgemein oder für die Außendarstellung auch des Vereins. Ich kenne ja, wie gesagt, diese beiden Blickwinkel Gold wert und dem wird man auf jeden Fall auch auf dem Rasen vermissen, wenn es irgendwann mal zu Ende geht. Aber an Arjen Robben kam tatsächlich bei mir nix vorbei.
Hast du denn in deiner Zeit beim FC Bayern Insight, hast du da auch den FC Bayern oder Personen vom FC Bayern näher kennengelernt oder warst du auch mal ein bisschen näher dran, sage ich mal, an den Spielern oder Trainern oder was auch immer, Physiotherapeuten oder wie auch immer?
Nicht näher dran, aber was ich dann trotzdem noch kurz einschieben würde, auch diese Objektivität, die reinkommt, ist, ich habe relativ lange für FCB Insight, da gab es eine Kategorie, die gibt es immer noch als Text nach jedem Text, nach jedem Spiel von Bayern München gab es so eine Textkategorie als 3 Erkenntnisse zum Spiel. Also das ist natürlich auch so ein rein subjektiver Artikel, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Und da ist man natürlich dann auch, wenn Niederlagen kamen, ist man natürlich dann härter ans Gericht gegangen, als natürlich, wenn Spiele gewonnen worden sind. Oder halt auch, wenn Spiele gewonnen worden sind, hast du versucht, natürlich auch die Negativpunkte, die aufgefallen sind, wie zum Beispiel beim 3-2-Erfolg jetzt gegen Wolfsburg, da würdest du ja sagen, natürlich 3 Punkte stehen zu Buche, aber die Defensive sah nicht gut aus. So welche Punkte halt, ne? Und das habe ich natürlich auch irgendwie, glaube ich, für 1,5 Jahre geschrieben und das formt natürlich auch so, da diese Objektivität reinzukriegen. In meiner Zeit bei FCB Insight habe ich keine Spieler oder ähnliches oder Verantwortlichen kennengelernt, aber tatsächlich durch Sky so ein bisschen, weil ich hatte in diesen 3 Monaten Praktikum mehrfach das große Glück, tatsächlich da so ein bisschen näher ranzukommen. Das war einmal, durfte ich an der Gedenkfeier von Franz Beckenbauer in der Allianz Arena teilnehmen. Dann auch in dem Bereich, in dem VIP-Bereich sozusagen, wurde natürlich dann alle Größen des Sports, aber natürlich auch aus Politik und so weiter und so fort vorhanden waren, dass man natürlich auch, ja, dann mit diesen Personen dann teilweise mal den Raum zu teilen, auch wenn es natürlich ein trauriger Anlass war. Und es war eine sehr, sehr, also Hut ab, was der FC Bayern da auf die Bühne oder auf die Beine gestellt hat. Das war schon ein großes Kino und ein würdiger Abschied, denke ich, für den Kaiser. Aber natürlich da die Leute mal irgendwie ganz nah zu sehen und da irgendwie mal die ersten Berührungspunkte teilweise auch mal zu haben, das ist schon, war schon besonders, aber das hat sich dann auch so ein bisschen verfestigt. Da bin ich einmal mit dem Sky-Moderator Patrick Wasserzieher mitgelaufen, bei dem Bayernheim-Spiel letzte Saison gegen Gladbach. Und dann durfte ich halt unten wirklich mal so am Spielfeldrand das Spiel verfolgen, über 90 Minuten und dann nachher natürlich, wie wenn vor dem Spiel Interviews mit Trainern und Verantwortlichen geführt würden, daneben stehen und dann auch nach dem Spiel dabei sein, hautnah und sehen, wie ein Thomas Müller interviewt worden ist. Das ist natürlich so, hast du dir damals als 8-Jähriger nicht unbedingt erträumt, dass irgendwie so ein Thomas Müller direkt so irgendwie einen halben Meter vor dir steht. Das war schon besonders, muss ich sagen. Und es hat auf jeden Fall irgendwie, war so ein kleiner Moment, wo ich auch gesagt habe, cool, dass ich das jetzt schon mal irgendwie erleben durfte. Das definitiv. Und das werde ich auch irgendwie immer mitnehmen. Und dahingehend bin ich auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, bereit, zukünftig für weitere solcher Begegnungen, sage ich jetzt mal.
Hast du für dich ein Lebensmotto, das dich im beruflichen oder privaten irgendwie schlechteren Zeiten oder so als Anker quasi gehalten hat oder wo du wo du irgendwie Kraft draus ziehst oder wie auch immer?
Nicht direkt, aber wenn ich eins nennen würde, würde ich tatsächlich in die ähnliche Kerbe wie du schlagen. Dieses Weiter, immer weiter. Das fand ich ist halt sehr prägnant, sehr kurz und es zeigt halt auch so ein bisschen diese Kurzlebigkeit des Hier und Jetzt sozusagen. Man sollte nicht mehr zurückblicken, sondern halt nach vorne und gucken, was kommt und sich nicht irgendwie immer drauf ausruhen. Natürlich sollte man Meilensteine, finde ich, auch genießen. Das versuche ich auch, aber das nicht als selbstverständlich zu nehmen, sondern das teilweise versuchen auch bewusst zu genießen. Aber trotzdem halt nicht diesen Hunger, ich finde, den du auch in diesem Bereich auf jeden Fall brauchst, Was, glaube ich, auch Marcel Reif gesagt hat, dass man da auf jeden Fall versucht, so Glück und Können, und das muss alles zusammenkommen, aber natürlich musst du auch hinterher sein. Das, finde ich, passt halt ganz treppen mit diesem Weiter, immer weiter und halt irgendwie parallel. Natürlich hätte ich auch während meines Bachelorstudiums sagen können, okay, ich mache jetzt dieses Studium, leg parallel bei die Füße hoch und mach nix. Also mach weder was für die Stuttgarter Kickers in dem Bereich oder halt für FCB Insight. Warum soll ich mir da irgendwie dann noch zusätzlich irgendwie die Arbeit auftun und dann irgendwie ja auf andere Sachen verzichten? Aber ich glaube, das war genau das Richtige zu der damaligen Zeit, um halt die Erfahrung zu sammeln, die in dem Bereich halt extrem wichtig ist. Also ich würde noch nicht mal irgendwie vielleicht auch die Leute, die halt irgendwie auch irgendwann mal in diesen Bereich vielleicht mal reingucken wollen zukünftig, würde ich sagen, Praxiserfahrung, Netzwerk, das geht über allem. Also da kannst du in Anführungsstrichen noch so guter Journalist-Student sein, aber wenn dich in Anführungsstrichen nachher keine Sau kennt oder du keine Arbeitserfahrung in dem Bereich hast, dann wird's schwer. So, das habe ich damals, wie gesagt, auch bei der Suche, als ich überhaupt keine Vorerfahrung hatte, Richtung Praktikum gemerkt, wie schwer es ist, dann Fuß in die Tür reinzukriegen. Deswegen habe ich selber auch gesagt, ich lasse diesen Fuß, nehme ich nicht wieder raus, den lasse ich jetzt drin. Und das will ich sagen, war natürlich kräftezehrend, so will ich schon sagen, auf drei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, aber ich würde schon sagen, das ist, warum ich jetzt hier bin. Also wo ich jetzt aktuell stehe. So, das würde ich schon sagen und das will ich mir auf jeden Fall beibehalten, weil ich bin ja auch nicht allzu alt, und da habe ich auf jeden Fall dann auch noch auch vieles vor, auch wenn ich noch nicht weiß, in welche Richtung das final geht.
Würdest du sagen, du lebst deinen beruflichen Traum?
Also mit welcher Begeisterung ich teilweise gerne darüber erzähle, und sag ich es, wenn du auf ehemaligen Klassentreffen oder Abiturtreffen bist und dann irgendwie gefragt, was machst du, und dann hört sich jetzt komisch an, oder kann ich teilweise nicht aufhören zu erzählen, weil es mich halt selber so begeistert oder auch so anfasst, und dann das kriege ich dann teilweise auch wiedergespiegelt, dass die Leute es cool finden, dass ich das irgendwie mache, und das Bestätigung möchte eh jeder ja im Endeffekt dann irgendwie haben. Und ich glaube schon, dass es das ist, was ich machen wollte, sondern, also ich habe auch mal überlegt, was wäre es jetzt nicht der Sport gewesen wäre. Es fällt mir nicht so einfach, da irgendwie eine Meinung oder eine Entscheidung jetzt zu fällen. Also absolut froh drüber gewesen, wie es jetzt gelaufen ist.
Frei nach Pep Guardiola, Sportjournalismus oder nichts.
So schaut's aus.
Eine letzte Frage. Was war für dich aus reiner Fansicht, nicht Journalismus, sondern reine Fansicht, die bitterste Niederlage des FC Bayern, die du mitgekriegt hast?
Da muss ich auch ein bisschen wühlen, aber ja, was so am ehesten auf der Hand lag, war natürlich dieses Jahr, oder dieses verflixte Jahr 11, 12, ja, die Saison, wo du in allen Bereichen von der Konkurrenz, schwarz-gelben Konkurrenz aus Dortmund, die Grenzen aufgezeigt bekommen hast, sei es in der Meisterschaft, sei es bei der 2:5 Pokalniederlage, wo du natürlich auch auf die Knochen hin ja, ausgezogen worden bist, und natürlich dann diese große Hoffnung zu haben, zu Hause die Saison krönen zu können mit dem Champions-League-Finale daheim, wo du als erster Verein die Möglichkeit hast, im eigenen Stadion den Pokal zu gewinnen. Auch wenn ich damals 11 Jahre alt war, ich wusste schon, wie wichtig das ist, und auch habe dann auch mitbekommen, wie schmerzhaft es sein kann. Ja, das kommt dazu, und halt vor allen Dingen diese Art und Weise, wie du dieses Spiel verloren hast. Das verlierst du vielleicht also so ein Spiel verlierst du vielleicht in einem von 100 Fällen, sage ich jetzt mal so. Also wie drückend die Dominanz damals war, und dann verschossene Elfmeter von Arjen Robben, das, was ihn dann zum Boomer gemacht hat. Aber dann halt, wie gesagt, hat der Schmerz nicht so lange gehalten durch das Jahr 2013. Als Thomas Müller jetzt nächste Saison aufhören sollte, würde ich es ihm natürlich dann auch wünschen, dass er dann im Finale der Horm 2.0 möglicherweise dann wirklich den Siegtreffer macht.
Das wäre Perfektion. Hoffen wir es mal das Beste als Fan und sind wir mal gespannt, objektiv als Journalisten, ob das funktioniert mit dem neuen, unerfahrenen Trainer, wo ich aber sagen muss, ich halte mehr von dem, als ich jetzt von vielen gehört habe, weil ich glaube, der hat von einem der besten Trainer gelernt und vielleicht kann das ja was werden mit Vincent.
Bleibt abzuwarten. Also ich werde es auf jeden Fall auch verfolgen.
Hey Jonas, vielen, vielen Dank, dass du hier bei im Podcast Sportsfreunde dabei warst. War mir eine große Ehre, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne, mal ein Gespräch zu haben, wo man mit dem Gegenüber sportlich wirklich in vielen Dingen und auch sonst übereinstimmt bzw. Ähnlichkeiten hat. War sehr interessant und ja, vielen Dank, dass du da warst.
Immer gerne.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.